Wir Männer sind Memmen. Die Frauen sind das starke Geschlecht. Seltenst wird das so klar wie im Training.
Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
Nichts fühlt sich besser an, als sich im eigenen Körper wohlzufühlen. Denn Gesundheit ist nicht alles. Aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Es geht dabei nicht darum, sein Leben 180 Grad zu drehen, sondern vielmehr zu verstehen, wie man ein gesundes, glückliches und langes Leben führen kann. Und dafür teilt unser heutiger Gast mit uns sein Wissen. Mircek Dahmer ist Personal Trainer, Mitgesellschafter einer Nahrungsmittelergänzungsfirma, Gründer eines Food-Unternehmens und holistischer Gesundheitscoach für diverse Unternehmen. Sein Podcast heißt Der Gesundheitsoptimierer. Außerdem ist er einer der beiden Autoren des Buches Der Gesundheitskompass, Dein Weg zum großartig fühlen. Und genau dazu wollen wir heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Mircek Dahmer.
Vielen Dank, Nils, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, wir hatten ein paar Hürden mit dem Gerät und der Technik, aber ich hoffe, jetzt funktioniert alles. Unsere HörerInnen können uns sehr gut hören. Wir sprechen über dein Buch, Der Gesundheitskompass. Mhm. Und dieses Buch hat ja 5 große Themenfelder, wo wir zumindest mal alles mal kurz anreißen wollen. Oh ja. Ich glaube, mehr als anreißen wird auch schwierig, weil das Buch hat, lass mich kurz schauen,
ja, kommt einiges zusammen.
Fast 600 Seiten. Also, wenn wir darüber insgesamt reden wollen, dann kommen wir schon in so Kategorien von Matze Hilscher wahrscheinlich.
Müssten wir Kapitel anlegen.
Ja, wahrscheinlich. Also, die 5 großen Themen sind Ernährung, Bewegung, Regeneration, Pflege und Geisteshaltung. Und das, was ich ganz spannend finde, ist, dass du immer wieder Referenzen auf die sogenannten Blue Zones nimmst, womit wir, glaube ich, die erste Aufklärungsarbeit für unsere HörerInnen hier leisten müssen. Was sind denn eigentlich die Blue Zones?
Die Blue Zones, glaube ich, kann man am einfachsten definieren als die Orte, wo vermeintlich die Menschen am gesündesten leben. Definiert hat das Ganze Dan Büttner, Autor, Produzent, viel unterwegs für National Geographic. Und witzigerweise ist eigentlich an dem Namen Blue Zone nichts Extravagantes dran. Also sie heißt nur deswegen Blue Zones, weil er auf seiner Mappe, als er diese Orte verzeichnet hat, ein blaues Häkchen genommen hat. Und dementsprechend Blue Zones. Hätte er ein rotes genommen, hätten wir jetzt die Red Zones. Aber so sind es die Blue Zones, welche zum Beispiel Okinawa sind, wo wir wahrscheinlich gleich ins erste Kapitel einsteigen. Zu den anderen kommen wir dann noch. Und Dan Büttner hat festgestellt, dass in diesen Bereichen die Menschen am gesündesten, am längsten leben. Es sind auch bekannt als die Regionen, die Länder der 100-Jährigen, weil die Anzahl der Personen, die älter als 100 Jahre alt werden, überdurchschnittlich groß ist. Und dementsprechend hat er da mal nachgeforscht, was diese Population ja anders machen als wir wahrscheinlich in unserer modernen Gesellschaft.
Ja, ich hatte das Glück, dass ich Dan Büttner schon 2-mal getroffen habe und es lohnt sich wirklich sehr, auch mal so ein bisschen die Veröffentlichung von ihm sich anzuschauen, weil es einfach total reizend ist, wie er dann da auch so interagiert mit diesen ganzen 100-Jährigen und was sie so für ein Leben fühlen. Also es macht schon wirklich sehr viel Spaß, womit wir auch gleich sozusagen in das erste Kapitel einsteigen, wie du schon richtig gesagt hast, dem Thema Ernährung. Ja. Das ist interessanterweise der Bereich, auf den sich Dan Büttner jetzt ausschließlich fokussiert hat. Er hat sich seine Marke Blue Zone mittlerweile verkauft an eine Unternehmensberatung und hat den einzigen Teil, den er ausgeklammert hat, ist lustigerweise die Ernährung. Und,
ach, Tatsache, das wusste ich gar nicht.
Er hat verschiedene Bücher auch dazu veröffentlicht und sein Kochbuch über die Blue Zones ist auch tatsächlich sein meistverkauftes. Also obwohl es das vom kürzesten erschienene ist, ist es tatsächlich das, was scheinbar am meisten Nachfrage hat. Insofern kommen wir doch zur ersten Kategorie der Ernährung. Was können wir hinsichtlich der Ernährung aus den Blue Zones lernen?
Ja, es ist ganz spannend. Also ich würde auch mal vermuten, dass die Popularität des Buches daher rührt, dass uns alle das Thema Ernährung so extrem beschäftigt, weil es ist etwas, was wir jeden Tag machen oder in irgendeiner Form damit konfrontiert sind. In der Regel mehr als einmal, es sei denn, wir unterliegen irgendwelchen Fastenmodellen gerade, wo wir auch vielleicht gar nichts mal essen. Aber grundsätzlich sind wir nun mal 24 Stunden, 7 Tage die Woche mit dem Thema konfrontiert. Und wenn wir uns anschauen, wie viele statusgetriebene Ziele wir verfolgen, die irgendwo auch mit unserem Aussehen einhergehen, was wir dann immer in Verbindung setzen zu der Frage, was wir essen, wie wir essen, ist es nun mal ein Feld, was uns sehr beschäftigt. Wenn wir jetzt in eine der Blue Zones nach Okinawa reisen und uns anschauen, wie die Menschen dort essen, grundsätzlich wie auch in den anderen Blue Zones werden wir zunächst einmal realisieren, dass sie keine Diät befolgen in dem Sinne. Es gibt keine Schwarz-Weiß-Malerei, wo es gute und böse Lebensmittel gibt. Es wird einfach in erster Linie das gegessen, was Mutter Natur uns seit Jahrtausenden von Jahren zur Verfügung stellt. Das heißt, es ist in der Regel saisonal, es ist regional, es ist sehr naturbelassen. Das heißt, alles, was eine Zutatenliste hat, ist mehr oder weniger nicht existent oder zumindest nimmt es einen minimalen Anteil an. Und also wenn wir in unsere Gesellschaft mal blicken, eins der wirklich prägendsten Negativerfahrung, die ich jemals gemacht habe, war, als ich einen Vortrag einen Impulsvortrag in einer Schule gehalten habe. Das waren Vorabiturienten, also die waren 16, 17 Jahre alt. Und dann aus dem Gespräch heraus meinte ich irgendwie, dass Rettich ein tolles Gemüse ist. Und ein Mädchen hat sich gemeldet und gefragt, was ist Rettich? Mhm. Wo ich versucht habe, cool zu bleiben und mir nicht meine Schockierung irgendwie ansehen zu lassen. Das Gespräch ging dann weiter und auf irgendeinem Slide hatte ich eine Forelle, einen gesamten Fisch, so wie wir ihn in der Natur vorfinden. Und eine andere Schülerin hat sich gemeldet, auf den Fisch gedeutet und meinte, ja, aber das Ding da, also den Fisch, die wusste schon, dass das ein Fisch ist, den können wir ja so ja gar nicht essen. Und ich musste erstmal realisieren, dass sie Fisch nur in Form von Fischstäbchen kannte, wenn es darum geht, das als Lebensmittel irgendwo zu sehen, was man essen kann. Also nochmal, in den Blue Zones werden wir kaum Lebensmittel mit einer Zutatenliste finden. Wir verteufeln keine Lebensmittel. Wir essen in der Regel dann, wenn wir hungrig sind, nicht dauernd. Und ein sehr, sehr großer Faktor, weil wir uns dauernd ja die Frage stellen, was wir essen. Und dann, wie gesagt, in diese Thematik fallen, okay, ist das Lebensmittel jetzt gut oder böse? Diese Frage gibt es gar nicht. Was aber ein viel, viel größerer Faktor darstellt, ist, was wir vergessen, Essen ist Kultur. Es ist eine soziale Komponente, die so extrem wichtig ist. Das heißt, ich verschlinge nicht das Croissant schnell zwischen Termin A und B, wo ich irgendwie noch durch Instagram scrolle, sondern ich koche gemeinsam mit Familie und Freunden. Ich esse gemeinsam mit Familie und Freunden. Das heißt, die gesamte Nahrungsaufnahme hat einen ganz anderen Stellenwert im gesamten Tagesverlauf.
Mhm, absolut richtig. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich finde es auch so spannend, dass sehr schnell ja auch einige von diesen Lebensmitteln, die man dann immer aus den Blue Zones kommt, dann automatisch dann gleich irgendwie gehypt werden als die Mega-Superfoods und wir brauchen das jetzt unbedingt. Ja. Also es gibt in Okinawa eben halt eine ganz bestimmte, so eine lila Süßkartoffel. Ja. Und deswegen glaubt man dann, dass man jetzt unbedingt diese Süßkartoffel braucht, damit man auch 100 Jahre alt wird.
Oder Bittermelone ist auch etwas, was in Okinawa viel Ingwer, gegessen wird.
Kurkuma, Matcha. Finde ich ja sehr gut. Ich liebe ja Matcha über alles, aber auch da muss man immer sagen, der Grund, warum das in den jeweiligen Regionen so gut funktioniert, weil es ist ja nicht so, dass man in allen Blue Zonen immer diese Süßkartoffel hat, sondern alle Regionen essen ja das, was es regional da auch wirklich absolut gibt. Deswegen kann es durchaus sein, dass für uns, die ja anatomisch und von der ganzen Kultur her in Deutschland doch etwas anders gestrickt sind als die Japaner, dass gegebenenfalls es für uns gar nicht so gut ist, so viele von diesen lila Süßkartoffeln zu essen.
Also, ja, also das ist tatsächlich etwas, was man in Frage stellen kann und es gibt zumindest anthropologische Ansätze, wo eben genau das nachverfolgt wird und geguckt wird, okay, wie sollten wir als Europäer eigentlich essen, weil was gab es seit Jahrtausenden von Jahren in unseren Breitengraden zu essen? Und in dem Sinne, alles, was mit der Globalisierung kam und die Tatsache, dass wir das ganze Jahr über Mangos und Bananen zur Verfügung haben, man kann es durchaus in Frage stellen, ob das denn tatsächlich so förderlich für uns ist.
Absolut, absolut. Also alle Mikronährstoffe der Banane sind natürlich fantastisch, aber trotz allem, ja, ist die Frage wirklich, wie du sagst, also gerade in dem Mango, ich finde das ja immer so hart, wenn du dir auch mal getrocknete Mangos dann anschaust, wie viel Zucker da drin dann enthalten wird. Ja. Ich glaube, es ist bei 70-80% irgendwie sowas und dann denkt man so, ja, ist ja aber gesund, so ja, ist ja Obst. So. ja, Wahnsinn. Wobei, du hast ja tatsächlich ein Kapitel in deinem Buch Kimchi einmal im Kühlschrank genannt. Das heißt also, ja. Kimchi klingt jetzt ja auch etwas asiatisch. Warum bist du auf Kimchi gegangen?
Also zunächst einmal liebe ich Kimchi, einfach vom Geschmack her. Und Essen ist für mich bei sämtlicher Wissenschaft und der Betrachtung der Nährstoffdichten und Eiweißanteile und was wir da alles als Benefits haben können, ist Essen für mich zunächst einmal Genuss. Also ich liebe Essen. Und dann, wenn wir eben diese sozialen Komponenten mit berücksichtigen, macht es einfach einen großen Teil meines Lebens aus. Also ich habe auch Ökotrophologie studiert. Also da ist von Grund auf eine Passion, eine Neugier und Leidenschaft vorhanden. Wenn wir dann darüber hinaus blicken, ist Kimchi insofern förderlich, weil es sehr viele Probiotika und Präbiotika enthält. Also ein als fermentiertes Lebensmittel unsere Darmbakterien, unser sogenanntes Mikrobiom nähren kann. Es muss gar nicht so weit sein, dass wir jetzt Kimchi-Eimer beim Koreaner des Vertrauens bestellen, so wie ich das mache. Es kann genauso gut auch das, was ich genauso liebe, deutsche leckere Sauerkraut sein, eingelegte Gurken.
Sauerkraut ist das deutsche Kimchi.
So ungefähr. Also gibt es wahrscheinlich genauso häufig wie Kimchi bei uns zu Hause. Aber dann gibt es eben auch ab und an mal irgendwie einen Kombucha oder Kombucha-Tee oder eine Miso-Suppe. Grundsätzlich sind es diese zwei Faktoren. Einmal Genuss, mir schmeckt es einfach extrem, aber eben auch die Tatsache, ich weiß, ich tue meiner Gesundheit etwas Gutes. Ich nähre meine Darmbakterien, die können arbeiten, die guten hoffentlich können sich vermehren und dementsprechend die etwas schlechteren bekämpfen. Und dementsprechend habe ich quasi eine Win-Win-Situation gestaltet.
Es gibt ja auch eine Liste von 41 Biohacks, um buchstäblich alles zu verdauen. Das finde ich auch irgendwie sehr lustig. Also buchstäblich alles klingt so, ich denke gerade so, naja, so alte CD-ROMs, Betonsteine und you name it. Aber das ist wahrscheinlich nicht unbedingt damit gemeint. Aber trotz allem, teil doch mal vielleicht den einen oder anderen Biohack mit uns.
Ja, also vielleicht sollten wir differenzieren, alles, was da oben in die Luke rein sollte. CD-ROMs und Bausteine und Backsteine wahrscheinlich weniger. Aber wenn wir auf die 41 Hacks kommen, ich finde es ganz spannend, weil ich habe es schon erwähnt, wir stellen uns heutzutage so häufig die Frage, was sollten wir essen? Oder ich kann gar nicht aufzählen, wie häufig ich die Frage gestellt bekommen habe, Mischek, ist die Banane jetzt gut? Mischek, sind Haferflocken gesund? Aber die getrocknete Mango ist doch schlecht. Also wir sind ständig mit der Frage konfrontiert, was esse ich? Und dementsprechend landen wir in diese Schwarz-Weiß-Malerei, gute Lebensmittel, böse Lebensmittel. Auch was die Hacks angeht.
Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, es ändert sich ja auch schnell, wenn ich einfach mal überlege, Eier zum Beispiel, wie sehr waren Eier verteufelt zum Thema Cholesterinaufbau und solche Sachen und wie viel Eier man maximal pro Woche essen sollte und ich weiß nicht was. Jetzt, wenn man jetzt bei einigen Gesundheitsseiten schaut, dann sagen die alle, esst mehr Eier. Die Veganer sagen, um Gottes Willen, esst auf gar keinen Fall Eier. Also ich finde ja, dass man hat das Gefühl, es gibt da kein richtig und kein falsch.
Genau, das ist es eben. Also wir haben hier unendliche Shades of Grey und wir können einfach nicht bei jetzt mittlerweile 8 Milliarden wundervollen Schneeflocken, also Individuen, sagen, ob ein Lebensmittel gut oder schlecht ist. Ich sag dann immer, das habe ich früher von meinem Physiotherapeuten die Antwort gehasst, es kommt drauf an. Und es kommt eben in 8-milliardenfacher Vielfältigkeit drauf an, ob ein Lebensmittel für eine Person zu einem bestimmten Zeitpunkt eben gut ist oder nicht. Um deine Frage trotzdem nochmal aufzugreifen mit den Hacks. Lass uns dementsprechend eben wegkommen von der Frage, was essen wir, und eher damit starten, wie wir essen. Weil damit können wir eben auch sehr viel Gutes tun und dazu führen, dass wir buchstäblich alles verdauen können. Das sind für mich Hacks wie zum Beispiel die Tatsache, dass ich niemals im Stehen oder Gehen esse. Mhm. Wenn ich esse, dann setze ich mich hin. Im besten Fall gehe ich nochmal für eine Minute ins Box-Breathing oder einfach nur, nennen wir es mal, achtsame Atmen, sodass überhaupt mein gesamter nervaler Zustand eher im sogenannten Rest and Digest, also im parasympathischen Zustand sich befindet und weniger in diesem gestressten Fight-or-Flight-Zustand. Dementsprechend ist mein Körper überhaupt bereit, die Nährstoffe, die ich aufnehme, adäquat verdauen zu können. Das geht dann weiter, indem ich jeden Bissen 10, 20 Mal, je nach Größe natürlich und was es ist, ordentlich kaue und dementsprechend mein Verdauungstrakt etwas Arbeit schon oben im Mund entnehme. Das führt sich weiter nach dem Essen.
Einspeicheln dabei ist auch sehr, sehr wichtig.
Absolut. Und das führt sich dann weiter bis nach der Mahlzeit, wo ich komme, was wolle, egal was für ein Wetter es ist. Und in Hamburg sind wir nun mal nicht mit dem tollsten Wetter gesegnet. Aber nach jeder Mahlzeit gibt es bei uns einen mindestens 10-minütigen Verdauungsspaziergang. Das ist non-negotiable. Egal, wo ich auch bin. Und ich bin sehr froh, dass ich ohne viel Worte dahingehend, also hinsichtlich der Gesundheit, einen positiven Einfluss auf mein Umfeld habe. Egal, ob wir bei meinen Eltern sind, ob wir mit Freunden unterwegs sind. Alle stehen mit auf und es gibt einen Verdauungsspaziergang.
Ja, super. Ich fand das so schön. Wir hatten das, ich habe ganz früher mal bei der TUI gearbeitet und da war das auch immer so eine Tradition, dass man dann immer einmal quasi ums TUI-Gelände rumgelaufen ist. Und das waren ungefähr auch so diese 10 Minuten, die man dann da so eine Rennroute da hatte. Und das war total süß, weil man da einige Leute, die gleiche Tradition hatten, die sind dann immer links rum und wir sind immer rechts rum und dann hat man immer die gleichen Leute nach dem Mittagessen dann da gefunden. Aber absolut richtig, weil sonst geht man gerade in dem Fall ginge man dann eben halt vom 4. Stock runter in, oder 2. Stock, wie auch immer, in die Kantine. Dann geht man von der Kantine wieder zurück ins Büro. Da hat man ja nicht einmal das Tageslicht gesehen. Also alleine auch das ist natürlich schon wahnsinnig schön. Ah, das ist mein Lieblingshack, den ich unbedingt jetzt nochmal in Zukunft wieder stärker berücksichtigen werde.
Ja, es geht dann eben so Hand in Hand, wenn wir in diesen, was wir ja immer verfolgen, holistischen Gesundheitsgedanken kommen, dann spätestens da gehen wir ja auch in andere Bereiche über, weil mit dem Verdauungsspaziergang kommen wir ja, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber wir kommen ja nicht drum herum, dann irgendwo in den Bereich Bewegung, Training überzugehen.
Lass uns doch rübergehen. Du hast natürlich auch den Bereich Bewegung wieder mit einer Referenz zu einer Blue Zone begonnen. Und welche hast du dir da ausgesucht?
Ich meine, wir sind da in Ikaria, Griechenland gelandet, oder?
Mhm. Ich schaue mal kurz nach. Ich habe ja die Literatur hier vor mir liegen und es ist tatsächlich Ikaria, ja?
Ja, genau.
Das Jäger und Sammler kannten kein Fitnessstudio genauso wenig wie die Bewohner von Ikaria.
So sieht's aus. Und ja, wenn wir da wieder so die Blue Zones als Inspirationsquelle uns ansehen, dann Tatsache ist, wir werden keine Fitnessstudios in diesen Bereichen finden. Aber was wir vorfinden, ist eine Gesellschaft, die im Alltag sich viel bewegt, wo Bewegung im Alter oder Bewegung wirklich ein fester Bestandteil des Alltages ist. Das liegt aufgrund der Arbeit natürlich als Hirten. Auch wenn wir nochmal nach Okinawa zurückspringen, ist Gartenarbeit quasi die Bewegungskomponente schlechthin dort, die betrieben wird. Bewegung ist Teil des Lebens. Und wenn wir uns eben anschauen, wo wir Menschen herkommen oder wie wir Jahrtausende von Jahren gelebt haben, dann werden wir realisieren, wir sind dafür geschaffen, uns zu bewegen. Nicht 8 Stunden, 10 Stunden auf dem Hintern zu hocken, um uns dann 1 Stunde auf dem Rad oder im Studio unter Gewichten zu quälen, um dann wieder auf die Couch zu gehen und erstmal wieder zu sitzen.
Ich finde das so lustig, weil du es gerade so sagst. Der Florian Gschwandner, das ist ja der Gründer von Runtastic, von dieser Lauf-App, die ja letztendlich nichts anderes macht, als die Leute auch dazu ein bisschen mit zu motivieren zu laufen. Ist ja mittlerweile ein Adidas-Verkauf, gibt es auch eigentlich gar nicht mehr, heißt jetzt Adidas Running. Aber der hat mir mal erzählt, seine Eltern, die sind ja beide Landwirte und die waren ja, eigentlich sollte er ja dann irgendwann auch mal die Landwirtschaft da übernehmen, hat er nicht. Und was aus ihm geworden ist, wissen ja die viele. Nichtsdestotrotz, den hatte ich auch mal bei mir im Podcast und der hatte dann erzählt, dass er seine Eltern mal irgendwann mit einer Apple Watch ausgestattet hat und dass die eigentlich keinen Tag unter 20.000 Schritte
abgefahren
machen.
Abgefahren, oder?
Ja, total abgefahren.
Ohne
Sport zu machen, ohne Joggen zu gehen oder sonst was.
Diese 20.000 Schritte irgendwie als Ziel auszusprechen, oder?
Genau.
Sondern selbstverständlich es sich einfach ergeben hat.
Ganz genau. Und das finde ich so irre, wenn du überlegst, also ich habe jetzt keine Apple Watch, ich trage einen Oura Ring, aber trotz allem, der trackt ja auch meine Schritte und also 20.000 ist eigentlich,
das kommt, ist
nur,
eine
kommt Hausmarke, nur zustande, wenn ich morgen schon mal 10 Kilometer joggen war. Ja. Und selbst dann schaffe ich die 20 nicht häufig.
Ja, also das ist abgefahren. Aber das ist genau das, was wir auch kommunizieren in unserem holistischen Gesundheitsgedanken. Das ganze Thema Aktivität, Bewegung startet eben nicht im Gym, sondern es startet damit, dass ich für jede Stunde Sitzarbeit, und die meisten von uns sind nun mal in der Regel in einem sitzenden Beruf irgendwo gefangen, dass ich für jede Stunde Sitzen 5 Minuten Bewegung einplane. Also ich habe immer entweder einen Pomodoro-Timer oder irgendeine Form von Stoppuhr laufen, die mich daran erinnert, pro Stunde mich auf jeden Fall für 5 Minuten zu bewegen. Und es ist ja einfach, wenn man im Flow-State ist und dann irgendwas arbeitet, also es wäre nicht das erste Mal, dass ich nach 3 Stunden geschockt auf die Uhr blicke und feststelle, oh, ich saß schon wieder 3 Stunden. Mhm. Also so war es zumindest früher. Und dementsprechend startet da für mich das ganze Thema. Und bevor es dann eben ins Training geht, wo ich nochmal, der Grundgedanke verfolgt, ist ja nicht holistisch. Ich bin 8 Stunden in einem Job, der mich jetzt mehr oder weniger stresst, wo ich vielleicht genervt bin, weil mein Job mir gar nicht so viel Spaß macht, weil der Chef mich heute wieder angeschrien hat, weil die Kollegen blöd waren. Also eher ein negatives Szenario. Und jetzt gehe ich ins Gym, um auf diesen mentalen Stress nochmal den physischen Stress draufzupacken. Es ist kein Wunder, dass die Leute bereits jetzt, was die Neujahrsvorsätze angeht, schon wieder aufgeben, weil dieses Konstrukt können wir nicht lange aufrechterhalten. Dementsprechend muss die Bewegung eher woanders herkommen. Und wenn wir uns Modelle anschauen, wie in Japan, wo ein Spaziergang durch den Park oder Parkanlagen angebaut werden, extra um mentale Patienten abzuholen, damit sie im Grün unterwegs sein können, um wieder in diesen Rest-and-Digest-Modus zu kommen, um den Parasympathikus zu aktivieren, sehen wir da wieder, es geht letztendlich nur darum, etwas näher an unserer Natur dran zu sein. Wir brauchen keine unglaublich fancy Technologie, mit der wir uns ausstatten und die neuesten Fitnessstudios, wo wir an den modernsten Geräten trainieren, sondern einfach nur etwas, ich mag den Begriff back to the roots.
Das ist ganz süß. In Japan haben die ja auch so eine Morning Show, wo die dann immer alle kollektiv morgens dann irgendwie so eine Frühgymnastik machen. Das ist alt und jung machen alle diese gleiche Frühgymnastik. Die hat auch so eine ganz coole Signature-Musik, die jeder ja? in Japan kennt. Also im Grunde genommen eigentlich das, was wir in Corona erst gelernt haben, dass wir irgendwie ist nach da einem TV-Programm oder Instagram-Programm ja. oder sowas, wobei fairerweise meine Eltern hatten damals auch schon irgendwelche Aerobic-Videokassetten oder okay. sowas. Das gab es ja auch irgendwie für Aerobic machen vom Fernseher. Nichtsdestotrotz, ich will nur einfach sagen, das ist da wirklich ganz tief in der Tradition drin. Und das, was man ja auch so häufig sieht, ist, dass die auch so Geräte in so Parks haben, die dann irgendwie für jeden zugänglich sind. So.
Das stimmt, ja.
Und das ist wirklich total spannend. Ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz auf eine Sache eingehen. Ein Kapitel, das du am Anfang in der Bereich Bewegung hast, ist, die wichtigste Bewegungskomponente ist NEAT. Das schreibt sich NEAT. Was ist denn NEAT?
Wenn wir uns anschauen, wie wir Menschen Energie verbrauchen, dann haben wir unter anderem den NEAT, den sogenannten Non-Exercise-Associated Thermogenesis. Also es ist die Energie, die wir verbrennen bei jeglicher Form von Bewegung, die nichts direkt mit Training zu tun hat. Mhm. Das heißt, es ist die Zeit, wo ich nicht bewusst ins Fitnessstudio laufe, um jetzt 1 Stunde Vollgas zu geben, sondern es ist die Zeit, die ich verbringe, um von A nach B zu spazieren, im Haushalt, die ich verbringe. Also die Aktivitätskomponente, die nichts mit dem bewussten Training zu tun hat. Und wenn wir uns eben anschauen, wo wir am meisten Energie verbrauchen, dann ist der NEAT mit 30-35% die größte Aktivitätskomponente, wo wir auch das größte Potenzial haben, ich sag mal, eine gesunde Balance herzustellen zwischen der Energie, die wir aufnehmen, also der Nahrungsaufnahme, und der Energie, die wir verbrennen. Im Endeffekt der sogenannte EAT, also der Exercise-Associated Thermogenesis, also das, was ich dann tatsächlich aktiv im Gym verbrauche oder auf dem Sportplatz, liegt irgendwo bei 5-15%. Und dann landen wir schon im absoluten Ausdauer-Profisport. Und dementsprechend stellt sich ihm dann die Frage, ich meine, jeder, der wirklich mal diese Kalorienkomponente nachgerechnet hat und sich 1 Stunde auf dem Laufband gestellt hat, also so ungenau da die Kalorienangaben sind, wenn wir das mal als Orientierung nehmen, dann werden wir auch mit einer gewissen Anpassung mit der Zeit natürlich, sei es 300, 400, 500 Kalorien in 1 Stunde wirklich anstrengendem Training verbrennen.
Wirklich anstrengendes Training. Also das Höchste, was ich mal geschafft habe, war, glaube ich, mal etwas über 700. Und da habe ich dann eine Boxstunde bei Kevin gehabt. So,
die ist intensiv, das kann ich bestätigen.
Genau. Aber ansonsten selbst so dieses High Cycle heißt es hier bei uns in Eppendorf, aber Soul Cycle, also dieses Spinning.
Ja.
So, das denkt man immer so, dass es so wahnsinnig viel verbraucht, aber letztendlich wird es nur einfach sehr, sehr warm in diesem Raum, deswegen schwitzt man so viel.
Ja.
Und meine Uhr zeigt mir da auch selten über 500 an. Also
das
selten
ist
so. Und das kommt einem ja schon auch wahnsinnig intensiv vor.
Absolut. Nur jetzt, wenn du jetzt eben die andere Komponente betrachtest, 500 Kalorien sind, ich will nicht lügen, 2 Snickers?
Wollte ich gerade sagen, also eine Tafel Schokolade kommt so ungefähr hin. Kann jetzt ja sagen, okay, wann esse ich schon eine Tafel Schokolade? Aber es sind natürlich auch schon so, ich glaube, ein Latte Macchiato hat irgendwie auch fast 200 Kalorien. Ja. Also
es geht unglaublich schnell. Das heißt, das, was ich in dieser 1 Stunde Vollgas verbraucht habe, kann ich sehr leicht wieder aufnehmen. Und darüber hinaus. Und dann reden wir ja noch gar nicht über die psychologische Komponente. Oh, jetzt habe ich ja richtig Vollgas gegeben. Jetzt habe ich mir aber die Currywurst mit Pommes verdient.
Mhm.
Nur die Currywurst mit Pommes, die schlägt dann mit 1500, 1700 Kalorien zu Buche. Also das geht nicht auf. Und dann wissen wir auch, dass vor allem intensives Krafttraining ein vermehrter Trigger für Hunger ist. Das heißt auch dementsprechend, wenn wieder im modernen Gedanken, also wir haben nun mal leider in unserer Gesellschaft ein Übergewichtsproblem, kein Untergewichtsproblem. Das heißt, die meisten von uns haben eher damit zu kämpfen, ein paar Kilos loszuwerden, als draufzupacken. Ist Training nicht die Nummer 1 Komponente? Es ist und bleibt die Ernährung, gefolgt vom, was du eben ins Rollen gebracht hast, dem Need. Das heißt, das, was ich wirklich durchgehend an Bewegung im Alltag implementieren kann.
Okay, sehr gut. Das heißt also, würdest du, wenn ich jetzt, ich habe mir hier als Frage aufgeschrieben, welche und wie viel Bewegung würdest du denn empfehlen? Würdest du denn da jetzt überhaupt eine Empfehlung abgeben?
Also grundsätzlich als Empfehlung, was wir als erstes erstrebenswertes Ziel angeben, sind 10.000 Schritte pro Tag.
Mhm. So der Klassiker?
Genau, das ist tatsächlich das erste Ziel, wobei auch da natürlich individuell runtergebrochen. Wenn du jetzt anfängst zu tracken und realisierst, du machst was nicht die Ausnahme wäre, leider ganz im Gegenteil, 2.000-3.000 Schritte pro Tag, ist natürlich der Sprung auf 10.000 wirkt erstmal utopisch und unrealistisch. Aber dementsprechend, naja, es ist immer ein progressiver Prozess, den wir einleiten. Von daher, lass uns von 2.000-3.000 erstmal auf 5.000 gehen.
Ja,
von
5 auf 6. Und ich glaube, was wirklich, wirklich wichtig ist, ist das, was du angesprochen hast, dieses 5 Minuten bewegen alle Stunde. Weil wenn ich dann, ich gehe meistens morgens joggen, wenn ich dann morgens dann meinetwegen schon meine 10.000 Schritte gemacht habe, dann ist nicht Job done. Dann kann ich nicht den ganzen Tag mich gar nicht mehr bewegen.
Das
ist einfach wirklich
das
Entscheidende. Und damit meine ich nicht nur im Hinblick auf den Kalorienverbrauch, sondern es geht ja auch darum, dass mein ganzes Skelett zusammensetzt, dass meine Muskeln nicht mehr beansprucht werden. Also dieses ganz dann von da an den ganzen Tag nur noch passiv sein, ist halt auch schlecht.
Ja, also das ist die erste Komponente. Und darüber hinaus würde ich behaupten, sofern wir nicht in den Profisport übergehen, wo Performance leider vor Gesundheit steht. Mhm. Weil am Wochenende muss der Sieg her, der Kampf muss gewonnen werden, die Playoffs, die Meisterschaft, also ich glaube, du verstehst, was ich meine.
Ja,
der Performance-Aspekt wird leider über die Gesundheit, auch die Gesundheit des Individuums gestellt.
Einigen wir uns mal darauf, dass die meisten unserer HörerInnen keine Profiathleten sind.
Genau, da bin ich ganz bei dir. Das heißt, wenn wir nicht in den Profisport übergehen, würde ich behaupten, dass jedes mehr an Bewegung, an Training, welches du in deinen Alltag implementieren kannst, von Vorteil sein wird. Und das sehen wir die Bank durch. Das heißt, wenn es nicht nur exzessives Joggen ist, das heißt nur diese eine Komponente von Bewegung, sondern dann vielleicht auch mal eine Krafteinheit mit dazwischen ist, wo wir eher gewisse Muskeln bedienen und stressen erstmal. Wenn es dann auch nicht immer das moderate Laufen ist, sondern vielleicht mal eine knackige kurze Sprinteinheit oder dann eben der etwas entspanntere Spaziergang. Das ist auch da wieder wie beim Essen. Nicht schwarz und weiß, sondern und so von allem etwas bedienen, dann wird jede Komponente so einen weiteren Baustein mitbringen, um die Gesundheit zu optimieren.
Einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Habt ihr schon einmal über den Lanzerhof als Arbeitgeber nachgedacht? Da kann man noch mehr über das Thema Gesundheit und ein langes Leben lernen als hier in diesem Podcast. Konkret suchen wir zum Beispiel gerade MitarbeiterInnen für den Empfang in Hamburg. Aber es sind auch noch viele andere spannende Positionen frei. Schaut doch mal rein, unter www.lanzerhof.com/karriere findet ihr alle offenen Stellen. Und vielleicht lernen wir uns bald als Kollegen kennen. Eins meiner Lieblingsthemen in der letzten Zeit sind ja auch die Geschlechterunterschiede. Da hast du ja auch ein Kapitel zu.
Oh ja, ganz spannend.
Und wo unterscheiden wir uns denn hinsichtlich der Bewegung in den Geschlechtern?
Also das ist eine der Erfahrungswerte hauptsächlich aus dem Coaching und da eben wirklich alle Personengruppen durch. Also jung, alt, Profi, nicht Profi, mehr oder weniger fit, also auf wirklich allen Leveln. Ich würde mal behaupten, die meisten Unterschiede sind erstmal auf hormoneller Ebene. Wir Männer sind einfach, was unseren Hormonzustand angeht, etwas geradliniger unterwegs und dementsprechend simpler gestaltet. In einem,
das würden die ein oder anderen Frauen sagen, sind wir insgesamt, aber ja.
Das wollte ich, wir sind ja im Bereich Training, deswegen bleiben wir erstmal hier. Die Frau ist einfach komplexer gestaltet und unterliegt dem Zyklus, der in der Regel, wenn alles nach gesundheitlichen Normen abläuft, plus minus 3-5 Tage, lass es sein, aber irgendwo 28 Tage lang ist und dementsprechend ein größeres Gefälle zwischen, ich spreche immer von der Wonder Woman Phase, also die ersten 2 Wochen, die Follikularphase, also ab Stopp der Blutung bis zur Ovulation und dann gehen wir in die sogenannte, liebe Frauen, verzeiht es mir, Grinch Phase über, also alles dann eben von der Ovulation bis zur Periode, bis zur PMS, wo wir dann mit Blick auf die Trainings- oder Bewegungsaktivitätskomponente durchaus größere Unterschiede fahren sollten. Auch da individuell ganz, ganz unterschiedlich. Ich habe Frauen gecoacht, bei denen also alles lief gesundheitlich optimal, egal ob jetzt im Profisportbereich oder nicht, aber die Regel einen geringen Faktor dargestellt hat, was die Leistungskurve angeht. Die meisten Frauen allerdings und am meisten natürlich betreut habe ich meine bessere Hälfte zu Hause, wo wir sehr viel daran gearbeitet haben, unter der Betrachtung, ich sag mal, alles etwas zu optimieren. Die meisten Frauen davon extrem profitiert haben, wenn die Trainingskomponente, vor allem die Peak-Leistung, die erbracht werden möchte, man aufgeteilt hat eben in diese Wonder Woman Phase und Grinch Phase. Das heißt, in der ersten Phase des Zyklus durchaus ein intensives, hartes Training anvisiert wurde, wo auch durchaus der ein oder andere PR, also Personal Record, angestrebt wurde, wohingegen man dann in der zweiten Phase die sowohl Intensität als auch das Volumen des Trainings runtergefahren hat. Das heißt, es war dann weniger die knackige Hit-Session oder Soul-Cycle-Erfahrung, sondern eher vielleicht die entspannte Yoga-Nummer oder der Spaziergang.
Sehr spannend, sehr spannend. Das heißt aber, es gibt ja auch tatsächlich gewisse Übungen, sage ich mal so, wo Frauen tatsächlich gewisse anatomische Nachteile haben. Also eine meiner Lieblingsthemen, die ich ja immer gerne mache, sind so Klimmzüge. Also wenn man sich Pamela Reif anschaut, dann hat man das Gefühl, die hat keine Nachteile bei Klimmzügen. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass Frauen anatomisch gesehen mehr Schwierigkeiten haben, so eine Übung wie Klimmzüge zu machen, während eben halt es gewisse andere Übungen gibt, die insbesondere auch so sehr viel mit der Rumpfstabilität eben halt zu tun haben, wo dann wiederum die Frauen ihre Vorteile haben.
Absolut. Und das sehen wir. Also jetzt im Durchschnitt haben Frauen ungefähr 20-30% weniger Muskelmasse im Unterkörper, 30-70% weniger Muskelmasse im Oberkörper. Was sich dann eben bemerkbar macht in gewissen Übungen, wo eine Frau in Relation zu ihrem Körpergewicht durchaus imstande ist, unglaubliche Ergebnisse in einem Deadlift oder einem Squat zu erzielen, wohingegen, wie du es genannt hast, Klimmzüge oder Overhead Presses, Bench Presses, dort die Kraftwerte dann etwas schwächer ausfallen, was im Endeffekt aber nur mit diesem Wissen, wenn man ins Training dann geht, trotzdem nicht dazu führen sollte, dass man als Frau jetzt keine Klimmzüge trainiert.
Siehe Pamela Reif.
Genau, es ist dann eher eine Frage der auch individuellen Zielsetzung. Und da wurde ich als Coach eher damit konfrontiert, dass, ich sag mal, Kunde Mann eher daran interessiert ist, Muskulatur aufzubauen, Kundin Frau eher daran interessiert war oder ist, den Körper zu straffen, zu tonen. Es ist einfach letztendlich nur eine andere Begrifflichkeit, die verwendet wird. Am Ende, wenn wir ehrlich sind, ist es immer dasselbe Ziel, die Optimierung der Körperkomposition. Das heißt, ein relativ geringer Körperfettanteil und ein relativ hoher höherer, als es aktuell der Fall ist, Muskelanteil, weil dadurch auch dann dementsprechend eine gewisse Optik erzielt werden kann.
Ich finde es wirklich ganz lustig, wenn ich jetzt, ich mache ja meistens immer so ein sehr durchmischtes Training im Gym, und immer wenn es um die Beinkomponente geht, dann sind fast immer die Geräte nur von Frauen besetzt. Und das ist ja wirklich, ich habe es jetzt gerade neulich schon in dem Hafer-Podcast auch schon gesagt, da sind die Frauen einfach wirklich smarter, weil auch da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass umso größer die Muskeln sind, die man ausprägt, umso höher ist ja der Grundumsatz. Das heißt also, das, was ich eben halt verbrenne, ohne dass ich was tun muss. Und der größte Muskel ist einfach da im Oberschenkel. Und wenn man da jetzt irgendwie wirklich sich drum kümmert, dass man irgendwie sehr gut ausgeprägte Oberschenkel hat, dann hat man einfach schon mal sehr viel, sehr guten Grundumsatz.
Ja, absolut, bin ich ganz bei dir. Ich würde natürlich jetzt in Frage stellen, ob die meisten Frauen deswegen primär Unterkörpertrainer oder ob es eher durch die Booty geprägte Social Media Gesellschaft ist, wo gewisse körperliche Fakt ist, Ziele.
Sie nehmen die Geräte weg.
Ach, darauf wolltest du hinaus. Ein Faktor auf jeden Fall, was das Training angeht, den ich noch loswerden möchte, wenn es eben um die Geschlechterunterschiede geht, das muss ich wirklich festhalten, und das ist meine Erfahrung aus jetzt mittlerweile 15 Jahren Coaching und da nochmal wirklich die Bank durch. Wir Männer sind Memmen. Die Frauen sind das starke Geschlecht. Und also seltenst wird das so klar wie im Training. Nicht umsonst sind Frauen diejenigen, die auch die Kinder zur Welt bringen, weil wir Männer, ich bin davon überzeugt, wir würden die Last, die Schmerzen niemals überstehen. Und es ist wirklich abgefahren, aber im Training macht sich das immer wieder bemerkbar. Da, wo wir Männer ab einem gewissen Gewicht, einer Intensität wirklich jammern und stänkern und drunter brechen. Ich habe etliche Frauen gecoacht, die unter einer Last hingen, die wirklich am absoluten Limit war. Und von außen betrachtet, mit all meiner Erfahrung, musste ich mir selbst die Frage stellen, kann sie noch? Strengt sie das überhaupt an? Da sind Frauen wirklich, was das angeht, anders aufgestellt.
Ja.
Chapeau.
Kommen wir dann trotzdem doch mal, nach dem Training kommt ja auch die Regeneration.
Oh ja.
Und auch hier gibt es eine Analogie zu einer Blue Zone. Das heißt, wohin reisen wir denn jetzt zusammen?
Ich meine Nicoya, Costa Rica.
Ja, genau.
Da machen wir erstmal ein Mittagsschläfchen.
Genau, es geht bei dem Thema Regeneration natürlich auch über das Thema Schlaf. Und da im Zusammenhang mit dem Schlaf auch eins der besonders schönen Themen, die zirkidiane Rhythmus, auch ein schweres Wort. Aber klär uns doch mal auf, was das ist.
Also beim zirkidianen Biorhythmus geht es letztendlich um nichts weiter als um unsere innere Uhr, die Jahrtausende von Jahren danach ausgerichtet war, wann es eigentlich hell und dunkel ist. Und die einzige Lichtkomponente, die uns zur Verfügung stand, war die Sonne. Ein werter Herr Edison hat unglaublich viel beigesteuert, was die Entwicklung unserer modernen Gesellschaft angeht. Aber wenn es eben um die Unterstützung unseres zirkadianen Biorhythmus angeht, hat er eigentlich ziemlich viel Negatives ins Rollen gebracht, weil heutzutage sind wir leider damit konfrontiert, dass die Sonne nur noch ein Faktor darstellt, wir aber jederzeit die Nacht zum Tag machen können. Was super ist für gewisse gesellschaftliche, soziale Aktivitäten. Wenn es aber darum geht, unsere innere Uhr zu unterstützen, das Ganze gesundheitlich eher negativ, denke ich, zu betrachten ist, weil wir sind nun mal keine nachtaktiven Tiere. Wir sind danach ausgerichtet, uns eben nach dem Helligkeitszustand zu richten. Und nochmal, sobald die Sonne unterging, war es dunkel. Ich habe nichts gesehen. Was soll ich denn dann noch unterwegs sein? Es war Zeit zu schlafen. Ich habe festgestellt, dass wir, wenn es um die Schlafqualität geht, sehr viel darüber sprechen, wie lange sollten wir jetzt eigentlich schlafen. Und da sind wir uns relativ sicher, dass wir irgendwo als Erwachsene zwischen 7 und 9 Stunden Schlaf brauchen, um gesundheitlich optimal zu funktionieren. Gerade heute Morgen mit einem Kunden das Gespräch gehabt, es ging um seine Kinder, also seine Tochter als Teenager, die auch mal gerne bis 11 schläft, wo wir bei Teenagern wissen, lass sie so lange schlafen, wie sie es gerade benötigen. Also da sehen wir eben Altersunterschiede. Also noch, wir reden viel über die Dauer des Schlafes.
Genau, eine Teenagerin, die ist, von der ich weiß, dass sie diesen Podcast hört. Also Tessa, herzliche Grüße, gehen an dich raus und schlaf so lange, wie du willst.
Absolut. Ja, das heißt, wir reden viel über die Zeit, aber noch entscheidender und wo ich selbst bei mir, wie auch bei Kunden immer wieder Benefits erfahren habe, ist, wenn wir einen gleichmäßigen Rhythmus beibehalten, der größtenteils eben durch die durch den Faktor Licht bestimmt wird. Das heißt, wenn ich jetzt das Beispiel nehme bei uns zu Hause, wie es abläuft, ab spätestens 8 Uhr ist überall Licht gedimmt. Ich laufe zu Hause nur noch mit meiner Blaulichtfilterbrille rum.
Tatsächlich?
Absolut. Ich versuche
weitestgehend. Wir haben eine extra Folge zum Thema Lichthygiene gemacht. Da geht es ja genau um diese Blaulichtfilterbrillen. Aber ja, spannend.
Doch. Halte ich wirklich sehr viel von. Handy ist auf ein Minimum gestellt. Laptop ist auf ein Minimum gestellt. Ich arbeite mit einer App, Flux. F.Lux, die automatisch die Helligkeit wie auch das Blaulicht des Monitors anpasst. Weil es lässt sich nun mal nicht vermeiden, dass ich auch mal bis spät arbeiten muss am Rechner. Aber dann sorge ich dafür, dass zumindest alle Faktoren, die ich irgendwo kontrollieren kann, optimal ausgerichtet sind. Wenn es mal einen entspannten Hashtag Netflix and Chill Abend gibt, dann auch da mit Blaulichtfilterbrille und eben mit gedämmtem Licht. Das zieht sich dann weiter, dass ich morgens versuche, mit Licht wach zu werden. Jetzt natürlich sehr, sehr schwer in Hamburg im Winter.
Ich habe auch einen Lichtwecker
zu Hause. Genau, darauf wollte ich hinaus. Mit dem ich aufwache. Ich versuche möglichst, und mein Rhythmus ist tatsächlich so klar bestimmt, dass ich ohne Wecker eigentlich wach werde, also dass ich auch der Lichtwecker erst 10 Minuten später ungefähr angeht, also dass mein Rhythmus da irgendwo optimal läuft. Wenn wir jetzt eben an unser modernes Leben denken, geht es hauptsächlich darum, ich sag mal, auch da so eine gesunde Balance hinzubekommen, weil sehr viele soziale Komponenten spielen sich nun mal in den Abendstunden, in den, wenn nicht gar Nachtstunden ab. Jetzt stellt sich für mich nur die Frage, okay, das ist auch in Ordnung, aber nur weil ich 1-2 Abende am Wochenende dann vielleicht es etwas später wird, kann ich ja immer noch 5 Tage irgendwie meinen zirkadianen Biorhythmus optimal gestalten. Weil, also vor allem wir zu Hause sehr, sehr ritualorientiert unterwegs sind. Das heißt, vor allem unter der Woche haben wir einen sehr, sehr geregelten Ablauf zu Hause. Und da gehört eben auch die Kontrolle des Biorhythmus dazu.
Mhm. Du hast ja in deinem Buch die 5 Biohacks für einen besseren Schlaf. Ist da die Blaulichtfilterbrille schon einer von?
Die ist tatsächlich mit dabei. Der Lichtwecker morgens ist auch mit dabei.
Check, 2 Punkte haben wir schon, 3 fehlen noch.
Dann, wenn es um die Optimierung des Schlafes geht, dann versuche ich das Zeitfenster zwischen der letzten Mahlzeit und dem Schlafengehen so groß wie möglich zu gestalten, damit einfach Darmtätigkeiten und Energie, die ich dafür in dem Falle verschwende, eher dazu gehen, die Regeneration während der Schlafphase zu optimieren. Und ich habe einfach, was mein Schlafempfinden angeht, aber auch was ich tracke meinen Schlaf, was auch die Schlafwerte angeht, also Tiefschlafphase, REM-Phase, habe ich einen immensen Unterschied zwischen ich esse um 18 Uhr oder ich esse um 21 Uhr. Mhm. Das habe ich extremst festgestellt.
Und auch was man isst. Also,
das ist auch ein großer Faktor.
Also jetzt mal
Rohkost
wollen wir sowieso ausschließen, aber trotz allem, also auch die Schwere des Essens.
Absolut.
Ist schon ein Wahnsinn. Ich mache das auch ab und zu, dass ich dann abends nur so einen Shake, wir haben so beim Landsauf so Stoffwechsel-Shakes, die ich dann abends dann nur manchmal als Abendbrot dann, Abendbrot ist auch lustig, aber als Abend dann zu mir nehme und ich schlafe dann so Bombe, wenn man dann wirklich genau, was du sagst, da ja nicht so viel zu verdauen ist, sondern dass es dann einfach wirklich eine sehr leichte Mahlzeit ist.
Und auch da wieder siehst du den holistischen Gedanken, also die ganzen Komponenten sind ja so ineinander verstrickt, dass wir können nicht über Schlaf reden, ohne auch nicht eben die Ernährung zu berücksichtigen. Oder es ist auch die Trainingskomponente. Viel im Coaching, in diesem holistischen Gedanken geht es darum, auch zum Beispiel das optimale Timing auf individueller Ebene für das Training zu finden. Aktuelles Beispiel, ich habe einen Kunden, der sehr lange arbeitet und in der Regel abends immer trainiert hat, also sehr spät abends, das heißt nach 20 Uhr, was dazu geführt hat, dass sein Nervensystem in diesen Abendstunden noch in diesem High-Alert-Status war, was dazu geführt hat, dass er für weitere 2-3 Stunden gar nicht einschlafen konnte, weil er noch so aktiv war. Das heißt, wir haben sein Training in die Mittagspause gelegt und seitdem ist seine Schlafqualität besser. Dadurch ist seine gesamte Hungerkontrolle besser und er kann sich viel klarer an seine Mahlzeiten erinnern. Das heißt, wir haben mit einer Timing-Anpassung des Trainings haben wir gleich 3 Komponenten mit optimiert. Also nicht nur das Training als solches. Mittags ist auch sind seine Energielevel besser gewesen. Das heißt, die Leistung im Training ist besser, seine Schlafqualität hat sich verbessert und sein Ernährungsverhalten hat sich verbessert.
Ich fand das so spannend. Ich habe das aber in diesem Podcast schon so oft erzählt. Ich sage es trotzdem noch ein letztes Mal. Bei mir war es tatsächlich auch Yoga. Ich war vor Corona immer Montagabend beim Yoga und um 20 bis 21 Uhr. Und das hat dazu geführt, dass tatsächlich, ich konnte zwar genauso gut einschlafen, aber meine Gesamtschlafwerte haben sich verschlechtert, weil gerade die erste Schlafphase, die längste Tiefschlafphase eigentlich idealerweise sein sollte, hatte ich immer viel zu wenig Tiefschlafanteil. Das heißt also, die Schlafqualität ist deswegen wirklich geringer gewesen. So, also 21 Uhr vom Yoga kommen und dann irgendwie um 23 Uhr schlafen, ist eine schlechte Idee. Bei mir gewesen. Gilt ja nicht für jeden.
Bin ich ganz bei dir. Ich habe nach jahrelanger Pause wieder mit dem Basketball angefangen und unser Training hat sehr spät von 20 bis 22 Uhr stattgefunden, in einer lichtdurchfluteten Halle, selbstverständlich, was dazu geführt hat, dass meine Schlafqualität rapide, immens sich verschlechtert hat.
Das kenne ich auch noch, wie man so gerade in der Winterzeit, wenn dann es draußen schon dunkel ist und dann irgendwie kommt dann in diese Halle. Ja, Wahnsinn. Lass uns noch mal zum vierten Punkt. Wir müssen ja langsam schauen, dass wir die Zeit nicht überschreiten.
Wir sind schon auf Seite 400 ungefähr.
Wir sind schon auf Seite 430. Ach. Und dieses Mal geht es um das Thema Pflege. Ein Kapitel zum einen, was mich überrascht hat, warum das so wichtig für die Gesundheit ist, aber vor allem, welche Blue Zone?
Loma Linda, Kalifornien. Eine kleine Gesellschaft, sehr kirchlich geprägt.
Und was meinst du hier mit Pflege?
Es ist ein ganz spannendes Kapitel und Pflege ist am meisten, würde ich behaupten, mit dem Thema Ernährung verbunden. Wir wissen seit schon etwas länger, dass wir eine sehr starke Gut-Brain-Connection haben, also dass das Gehirn mit dem ganzen Mikrobiom, mit dem Magen-Darm-System kommuniziert, was wir nicht ganz so lange wissen, aber auch schon lange genug, um da ein gutes Fundament an Studien zu haben, ist eben eine Gut-Skin und genauso auch Brain-Skin-Connection, die wir haben. Und dementsprechend haben wir da eine sehr starke Vernetzung. Das heißt, sehr vieles, was im Inneren, also durch die Ernährung, nicht optimal läuft, können wir dann tatsächlich an der Haut feststellen.
Mhm. Das heißt, Spiegel der Gesundheit.
Genau. Und dementsprechend ist es für mich im Coaching eine sehr starke Feedback-Komponente, die ich beziehe. Weil ich genau weiß, wenn jemand in seinen Endzwanzigern immer noch Akne-Probleme hat, dann werden wir höchstwahrscheinlich, und das, also das sind meine Erfahrungen aus dem Coaching, eine Dysbiose, also ein Ungleichgewicht, was das Mikrobiom, also die Darmbakterien angeht, feststellen. Das heißt, wenn jemand im besagten Falle mit einer Spätakne noch zu kämpfen hat, wäre einer der ersten Schritte, vielleicht eine Stuhlprobe zu machen, um zu gucken, wie es eben um die Darmbakterien steht. Das heißt, da haben wir sehr viele Komponenten, die wir mit berücksichtigen können. Und es ist nun mal die größte Angriffsfläche oder der größte Kontaktpunkt mit unserer Außenwelt.
Und es ist unser größtes Organ.
Unser größtes Organ, so ist es. Das heißt, wir können sehr, sehr viel tatsächlich an der Haut ablesen und auch im Umkehrschluss sehr viel Gutes für die Haut tun, um auch, also von innen durch hauptsächlich primär die Ernährung, aber doch auch von außen betrachtet, indem wir gewisse Cremes und Co. nutzen. Aber noch viel eher, glaube ich, geht es heutzutage eher darum, gewisse Cremes, Pflegeprodukte und Co. zu meiden, um dementsprechend auch da das Optimum für die Gesundheit rauszuholen.
Ja, gebe ich 100%ig recht. Also es gibt ja, die hatten wir ja auch schon mal, ich glaube, mit Professor Streeck besprochen, die Stewardessen-Krankheit, also auch das Überfliegen ist ja auch eine Komponente, die da reinspielen kann. Also das Kapitel ist sehr vielfältig und sehr spannend. Die Leute sollen mir auch immer noch dein Buch kaufen, deswegen springen wir trotzdem mal direkt weiter zum nächsten Punkt, weil wir auch das ganze Gespräch jetzt nicht zu lange machen wollen. Kommen wir zu der fünften und letzten Blue Zone, der Geisteshaltung. Wo wohin reisen wir denn jetzt?
Wir bleiben in Europa, Sardinien.
Sardinien, sehr ja. schön. Aber ich glaube nicht die Costa Smeralda, sondern wir gehen eher in die Berge. Nee,
genau. Es wird etwas hügeliger. Ja, und das ist für mich, ganz ehrlich, das wichtigste, das prägendste, entscheidendste Kapitel. Mhm. Weil es für mich die größte Transformation irgendwo in meinem Leben mit sich gebracht hat, die Betrachtung der Geisteshaltung. Also wir landen, um nur so ein bisschen zu teasern, hier in ich sag mal moderne Biohacks, wie die Verwendung von sogenannten Nootropics, also gewissen Substanzen, die, ich sag mal so, wo ein Trainingsbooster die Durchblutung meiner Muskulatur fördert, da haben wir gewisse Stoffe, mittelkettige Fettsäuren bis hin zu gewissen Verbindungen, Neurotransmittern, die kognitiven Leistungen optimieren können. Das heißt, wir sind irgendwo in diesem modernen Biohacking-Bereich, aber noch viel mehr als das sind wir irgendwo in diesem spirituellen, meditativen Geisteshaltungsgedanken, wo auch Komponenten eine Rolle spielen, wie eben, was ich zu Beginn so häufig zitiert habe, die soziale Komponente, die dann eine Rolle spielt. Und das war für mich einfach insofern das wichtigste Kapitel, auch als wir das Buch geschrieben haben, weil vor 5 Jahren hätte ich das Ganze noch als diesen spirituellen Wuhu-Kram irgendwo in die Ecke geschleudert und dich noch ausgelacht, weil du als nächstes irgendwie unseren Namen tanzen möchtest. Ich komme aus einer Sportlerfamilie, das heißt die Sportkomponente, dann mit der Neugier für das Thema Ernährung, wo ich realisiert habe, dass ich durch meine Ernährung sehr viel, was meine Performance angeht, steuern kann, war für mich sehr naheliegend. Das Thema Geisteshaltung und dass es viel mehr um diesen internen Monolog geht, den ich mit mir selbst habe und viel weniger um diese externen Ablenkungen, denen wir ständig ausgesetzt sind, das war tatsächlich neu für mich und das war auch in meinem gesamten Umfeld nicht so anerkannt, weil in meinem gesamten Bekannten-, Freundes-, Familienkreis gab es niemanden, der spirituell in irgendeiner Form erzogen wurde. Das ist nichts, was wir in der Schule lernen. Also ich habe zumindest nicht an der Schule, an der Uni gelernt zu meditieren.
Religionsunterricht hatten wir.
Genau, Religion und dann Ethik gab es auch, aber das ging so ein bisschen in die Richtung, wo man sich mit vielleicht anderen Fragen beschäftigt hat, aber trotzdem das achtsame in sich hineinhorchen ist, glaube ich, heutzutage, wo wir eben diesen externen Ablenkungen dauernd unterliegen. Also ich denke ganz klar an Social Media und einfach auch die Summe, die Frequenz, in der wir mit Informationen beladen werden. Es ist so viel einfacher, sich dauernd davon ablenken zu lassen, als in sich hineinzuhorchen und sich tatsächlich den inneren Dämon mal zu stellen. Und das war dementsprechend für mich irgendwo in meinen Mid-20ern ein, also nochmal, das ist eine riesige Transformation, die ich erlebt habe.
Ich finde das sehr spannend. Wir hatten ja hier auch gerade erst vor kurzem einen Gast, der auch darüber gesprochen hat, dass das Gehirn einfach ein wahnsinnig soziales Organ ist. Und das, was wir immer denken, was wir machen müssen, um es fit zu halten, das Gehirntraining ist nicht Sudoku oder Kreuzworträtsel mit gemeint, sondern Gehirntraining ist eben halt die größte Herausforderung. Das sind so Dinnergespräche oder Cocktailpartygespräche, weil sich mit anderen Leuten zu unterhalten und parallel rechts und links dann noch weitere Gespräche zu haben, ist halt der Zehnkampf, die Königsdisziplin für das Gehirn. Aber nichts ist besser dafür. Und deswegen hat ja auch die Nina Ruge auch hier bei uns in meinem Podcast gesagt, dass eine der großen Faktoren für das Thema Demenz eben halt unter anderem eben halt auch die Schwerhörigkeit ist, weil man dann genau diesen Zehnkampf nicht mehr so gut dran teilnehmen kann, weil man eben halt kein aktiver Partner der Dinnergespräche dann häufig mehr ist, sondern sich dann manchmal so zurücklehnt und einfach die Leute sabbeln lässt, sage ich mal so im Norddeutschen. Und das eben halt ein großes Problem ist dafür. Und es ist wie alles in unserem Leben oder an unserem Körper, if you don't use it, you lose it.
Absolut, bin ja. Ich bei dir.
Du hast ja, nachdem die 5 Kapitel durch sind, Oder andersrum gesagt, ich stelle jetzt letzte Frage ja immer, ob du noch einen Tipp für unsere HörerInnen hast. Und da komme ich zu der letzten Frage, die ja auch dein Buch mit beendet. Du hast ja eine kleine Challenge nochmal. So.
Absolut.
Möchtest du vielleicht als letzten Tipp für unsere HörerInnen
sehr gerne
diese Challenge noch mit uns teilen?
Ja, sehr gerne. Es ist unser Mantra, also und das Fundament unserer Gesundheit. Und es bildet quasi den Einstieg. Wenn ich mir jetzt die Frage stelle, okay, ich könnte gesünder leben, ich könnte optimieren und stellen wir da erstmal klar, warum, weil ich bin davon überzeugt, dass Gesundheit unser höchstes Gut ist.
Absolut.
Was wir schützen müssen.
Aber das glaube ich glaube, die meisten Leute, die sich einen Gesundheitspodcast anhören, die werden das ähnlich
sehen.
Genau,
deswegen treffen wir hier wirklich auf offene Ohren. Davon gehe ich stark aus. Und unser Mantra ist Walk, Breathe, Hydrate. Also es beinhaltet so die drei Kernkomponenten, wo ich sage, das ist der Einstieg in das Thema Gesundheit. Macht das für 30 Tage oder neuesten Studien nach müssten wir 66 Tage lang
genau.
ein Habit, ein Ritual ausführen, damit es sich dann tatsächlich einprägt. Dann lass uns dann gleich auf die im aktuellsten Sinne auf die 66 Tage gehen. Aber es sind drei Komponenten. Walk, Breathe, Hydrate. Walk, 10.000 Schritte pro Tag und da durchaus individuell runtergebrochen. Also nochmal, wenn du realisierst, dass du aktuell 2.000 Schritte pro Tag machst, dann werden 5 eine immense Challenge sein. Das ist mehr als doppelt so viel.
Ich fahre viel Fahrrad. Zählt das ein bisschen mit?
Ey, absolut. Also das ist ja genau. Dann müssen wir jetzt wieder mit smartem Verstand irgendwo das Ganze individuell runterbrechen, weil wenn du viel Fahrrad fährst, dann ist das ja auch eine Bewegungskomponente. Wenn es dann nur 7.000 sind, dann kriegst du von mir trotzdem ein Häkchen.
Alles klar, danke.
Also das ist einmal die Bewegungskomponente. Atmung ist für mich der simpelste, leichteste und am besten kontrollierte Einstieg in das Thema Achtsamkeit, Meditation, in sich hineinhorchen und nicht von außen ablenken lassen. Das heißt, ich propagiere jeden Tag 2 Minuten damit zu verbringen, achtsam zu atmen. Das kann eine Atemtechnik sein, wie das Box Breathing zum Beispiel, also wo ich
haben wir hier schon häufiger geteilt, aber du kannst es ja trotzdem nochmal sagen, was genau Box Breathing ist, ja in 10 Sekunden
ich
erklärt.
Ich habe 4 Atemzyklen letztendlich, wie ich meine Atmung aufteile. Einatmung, halten.
4 Sekunden einatmen.
Genau, in der Regel wird es mit 4 Sekunden eingeleitet. 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden halten, 4 Sekunden ausatmen, 4 Sekunden warten und ab in den nächsten Atemzug. Es gibt etliche Apps, die quasi so einen Timer mit einem Gong dann für einen mit Time, das heißt, man muss nicht zählen. Und einfach mal 2 Minuten durchatmen. Die besten Zeitpunkte für mich sind morgens, bevor der ganze Stress des Alltages beginnt, wo ich erstmal, ich sag mal, meine Baseline etwas runterfahre, vor dem Essen, wenn ich gestresst bin.
Vor dem Essen ist eine super Idee, habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
Oder abends, wenn ich eben die Schlafphase einleite und runterkommen möchte.
Und ich finde, ein Punkt, der mir ganz wichtig in dem Zusammenhang mal war, was ich gelernt habe, ist, weil man denkt sich so, was soll das schon bringen, dass ich jetzt 2 Minuten anders atme, dass Fantastische daran ist, dass wenn man sich regelmäßig seine Atmung trainiert, dass man dann automatisch im Alltag besser atmet. Das heißt, also Absolut. Das finde ich ist der entscheidende Punkt, weil sonst könnte man das ja Ganze irgendwie auch abtun und sagen, das wird ja nicht viel bringen. Bringt aber viel, weil alles, was ich dann trainiere, auch nur kurz mal gut zu machen, mache ich dann nicht mehr ganz so schlecht über den Rest des Tages.
Das stimmt. Und mit dem, ich sag mal, dieser bewusst gewählten 2-minütigen Auszeit, die ich für mich nehme, würde ich noch mit hinzunehmen, darauf zu achten, durch die Nase zu atmen. Das heißt, wenn ich nicht gerade beim High Cycle bin oder unter einer Langhantel hänge und am Hecheln bin, dann müssen wir uns angewöhnen, durch die Nase zu atmen, weil auch da aktivieren wir eher den Parasympathikus. Die Mundatmung ist eher der Fight-or-Flight-Modus wieder, der aktiviert wird. Es geht auch einher mit gewissen Muskeln im Kiefer, im Nacken, die dann einfach falsch angesteuert werden. Das heißt, eine nasale Atmung und eben diese 2-minütige Auszeit. Und der letzte Punkt, Hydrate, ist für mich der simpelste, einfachste Einstieg in das Thema Ernährung. Sorry.
Wir schenken hier mal Wasser ein.
Wo wir gerade beim Thema sind.
Ja.
Das heißt, wir landen auch da schon wieder. Ist die Banane nach 18 Uhr jetzt gut? Wie viel Eiweiß sollte ich essen? Lass uns damit starten, die 35 bis 40 ml pro Kilogramm Körpergewicht, um das Ganze etwas individueller zu gestalten, als jetzt diese pauschale Aussage der DGE, 1,5 bis 2 Liter, weil ich mit knapp 110 Kilo werde mehr brauchen als eine 60 Kilo Dame.
Okay, 35 ml. So, nehmen wir jetzt mal an, was hat der Durchschnittsdeutsche, also wir haben ja mehr Frauen hier bei den Hörerinnen und das heißt
irgendwo so um die 60, 65 Kilo.
Nehmen wir mal so 35 ml mal 60, sind wir bei 2,1 Liter.
Ja, also es ist in der Krasser Regel Scheiß. Mehr, als wir aktuell zu uns nehmen. Aber ganz viele Ernährungskomponenten werden schon dadurch besser, dass wir den Wasserhaushalt beachten. Weil wir letztendlich im Gehirn, wir haben das gleiche Zentrum für durstig und hungrig. Das heißt, sehr häufig, wenn wir in unserer Snack-Gesellschaft, die ja 24 Stunden, 7 Tage die Woche Snacks auch zur Verfügung hat, landen, ist der Griff in die Süßigkeitenschale sehr schnell getan. Wäre vielleicht gar nicht nötig, wenn ich meinen Wasserhaushalt optimieren würde. Das startet damit, dass ich morgens ein großes Glas Wasser trinke, weil über die Nacht haben wir einen gewissen Wasserverlust durch Schweiß, Atmung und Co. Das heißt, ich gebe meinem Körper morgen erstmal das, was er am nötigsten hat. Und das sollte sich dann über den Tag weiterziehen. Und das sind so drei Komponenten, wo ich davon überzeugt bin, dass egal wo, wie gesund wir sind, jeder wirklich dann auch individuell hier und da ein bisschen angepasst, aber tatsächlich umsetzen kann.
Ausgezeichnet. Wer mehr von dir erfahren möchte, kann ja mal auf die Website gehen, thebluezone.de, wobei man das Blue ohne E schreibt, also yes. B-L-U, Zone wie Zone.de. Und da gibt es auch das Buch zu kaufen. Und ansonsten sage ich vielen Dank für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank, Nils. Danke dir.
Hast du schon mal eine der Blue Zones besucht?
Witzigerweise ja, ohne mir dessen bewusst zu sein. Das war mal ein Familienurlaub mit meinen Eltern auf Sardinien, wo mir der Begriff Blue Zones überhaupt nicht bekannt war und ich auch noch weit davon entfernt war, meine Gesundheit zu optimieren.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch auch mal in die Folge Nummer 65 rein. Gesunder Darm selbstgemacht. Hier sprechen wir über die Vorteile des fermentierten Essens. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.